Ja, hallo unsere lieben Podcaster und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute zurück, nachdem wir es in der vergangenen Woche nicht zustande gebracht haben, einen Zeitpunkt zu finden, wo wir beide gemeinsam einen Podcast aufnehmen können. Nehmen wir ihn jetzt halt auf, eine gute Woche später. Wir werden dann diese Woche über die beiden vergangenen Bundesligaspieltage sprechen, also über die letzten zwei, über den DFB-Pokal. Und ich glaube, wir müssen auch über eine Nachricht sprechen, die heute Mittag, wir nehmen gerade am Montag Nachmittag auf, die heute Mittag, frühen Nachmittag gekommen ist, was ja die Zukunft des deutschen Fußballs sehr beeinflussen wird. Aber ich werde das Ganze natürlich wie immer nicht alleine bestreiten. Ich habe natürlich meinen tatkräftigen Helfer an meiner Seite, der jetzt auch noch ein paar Worte zum Beginn finden kann.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, erstmal an sich, ja, soweit alles gut bei mir. Freue mich auf die Folge. Klar, letzte Woche hat es leider nicht gepasst, aber ja, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich meine, es war ja jetzt unter der Woche, jetzt, wir haben ja jetzt nur noch Fußball, deshalb, ich glaube, da ist es auch ganz entspannt eigentlich in eine Folge, ja, die zwei Spieltage plus DFB-Pokal zu packen. Es gab ja jetzt auch nicht zu viel Aufregendes und deshalb, sonst hätten wir wahrscheinlich eine kürzere Folge gehabt. Jetzt haben wir halt eine halbwegs lange, vermutlich. Wissen wir natürlich nicht. Also wir sprechen hier mal frei raus, haben kein Skript oder so. Deshalb ja, ist es immer ganz zufällig, wie lang die Folgen werden. Aber so erfahrungsgemäß wird es dann doch heute schon was länger, als wenn wir jetzt nur über den Bundesligaspieltag und DFB-Pokal geredet hätten. Und ja, das Thema Investoren kam ja dann heute auch auf. Dazu würde ich aber sagen, sprechen wir gleich mehr. Ja, bei mir eigentlich alles soweit normal. Arbeit, Handball war diese Woche mal nicht. Dafür war ich gestern das dritte Mal war ich beim Heimspiel dieses Jahr gegen Mainz 05. Kommen wir auch gleich natürlich drauf zu sprechen. Und ja. Ansonsten war eigentlich nicht viel Aufregendes. Wetter ist so lala. Wir haben gerade, also um 15:30 hat gefühlt schon die Dämmerung angefangen. Also ich glaube, wir sind gerade so in der, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber Hochphase der Dunkelheit. Also
Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut.
Ich glaube, es wird nicht noch, also ich glaube, es ist gerade so der Jahreszeitpunkt, wo es am frühesten dunkel wird. Das ist ja immer so ein, geht ja dann auch wieder direkt wieder zurück. Weil so
am 21. Also, ist der längste Tag ja im Jahr, der kürzeste Tag im Jahr, also was die Sonnenstunden hier angeht.
Ja, okay, dann ist genau. Noch ein bisschen hin. Aber so krass, also irgendwie.
Hallo, du hast doch Erdkunde, LK gehabt, musst du wissen.
Ja, aber das waren ja Themen, die hatten wir dann am Ende nicht mehr. Das war ja in der Unterstufe immer da mit diesen Sonnenstunden und so. Ja, aber dass es so früh dunkel war, ist mir so bewusst irgendwie erst heute geworden. Also das ist mir die letzten Tage nicht so krass aufgefallen. Aber naja. Sonst ist es eigentlich ganz entspannt. Ich finde das Wetter eigentlich aktuell ganz gut. Bis letzte Woche lag ja hier auch noch Schnee. Der hat sich jetzt mittlerweile bei wärmeren Temperaturen wieder verzogen. Gestern waren es dann auf einmal wieder 10 Grad. Also ja, von daher ist es eigentlich gerade ganz entspanntes Winterwetter. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass zu Weihnachten hin es vielleicht wieder kälter wird und Schnee liegt. Das ist die Hoffnung wie jedes Jahr.
Ja, auf weiße Weihnachten wird irgendwie jedes Jahr gehofft, aber ja, dieser Wunsch ist, glaube ich, bis jetzt in meinen 19 Jahren, die ich auf dieser Erde lebe, bewusst nicht einmal vorgekommen. Also
Ich glaube, es gab es einmal, als wir ganz jung waren.
Ich glaube, irgendwie 2009 oder irgendwie sowas. Irgendwas haben meine Eltern auch mal erzählt, so, wo wir vielleicht so 5, 6, 7 waren, gab es sowas mal. Aber dass ich mich jetzt wirklich bewusst daran erinnern könnte, ist bei mir nicht der Fall.
Also, ich kann mich nur an Nikolaus erinnern. War ich in der Grundschule, da hat es einmal morgens... Ja. Da war Nikolaus und da hat's morgen lag richtig fett Schnee auf einmal. Das war cool.
Das weiß ich auch noch. Ich weiß noch, letztes Jahr hat es kurz vor Weihnachten richtig geschneit. Am Tag des WM-Finals, ich glaube, es war ja ein paar Tage vor Weihnachten, 5 oder 6 Tage, da hat es richtig krass geschneit. Da ist bei uns, glaube ich, irgendwie Schule ausgefallen. Da lag echt viel Schnee und da hatte man so ein bisschen die Hoffnung, dass es bis Weihnachten so bleiben wird. Allerdings wurden diese Träume zunichte gemacht. Ja, also irgendwie ist es schade, weil man muss sagen, eigentlich der Schnee hat sich über eine Woche stabil gehalten. Es war jetzt auch nicht so ekliger, matschiger Schnee, sondern es war eigentlich echt mal cooler Schnee. Aber man muss halt leider sagen, meistens ist es ja eher der Fall, dass es dann Ende Januar und dann auch noch teilweise im Februar. Ich glaube, letztes Jahr auch noch im März irgendwann Schnee. Und das ist dann halt ja so Schnee, den man nicht mehr haben möchte, weil im Februar, März sehnt man sich ja irgendwie schon wieder nach dem Frühling, nach wärmeren Temperaturen. Also richtig schöne Schnee nur im Dezember. Aber ja, hoffentlich haben wir dann weiße Weihnachten. Wage ich aber mal zu bezweifeln. Zum Glück, falls es schneien sollte, ich muss auch nicht irgendwie weit weg irgendwie fahren zu Verwandten oder so, weil hier in der Nähe alle wohnen, habe ich da keinen Weg zu bestreiten. Natürlich für alle die irgendwie hunderte Kilometer fahren müssen, für die ist es natürlich besser, wenn es nicht schneit oder beziehungsweise wenn es trocken bleibt. Aber ja, meine Woche war, ja, du hast ja gesagt, bei dir ist Handball mal ausgefallen und so weiter, aber trotzdem hattest du ja noch genug Arbeit. Bei mir war es auch so. Ich war letzte Woche, ich glaube, bis auf einen Tag war ich jeden Tag arbeiten. Dann natürlich im Gym. Am Wochenende, am Freitag hatten wir uns ja mit ein paar Freunden getroffen, hatten ein bisschen Fußball geschaut. Und am Samstag habe ich einen Film geguckt mit zwei Freunden, den ich wirklich mal hier empfehlen will. Das ist kein logischerweise Product Placement oder sonst irgendwas. Aber der Film, dem kann man sich eigentlich wirklich mal sehr gut geben. Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Also der Film basiert auf dem Roman, nicht auf dem Roman, auf dem Buch, was Felix Lobrecht vor ein paar Jahren rausgebracht hat. Und ist echt ein cooler Film. Ich habe ihn bei Amazon Prime gekauft für knapp 14 Euro. Also ganz günstig ist der Spaß nicht. Aber ich glaube, man
Das
kann ihn
ist
auch irgendwo
auch eine
anders.
Scheiße, ne? Muss ich
Ja,
auch
das
mal sagen.
stimmt.
Also,
Man zahlt schon.
da machen wir das Produkt Placement direkt mal wieder kaputt, weil ich finde das so ein Quatsch, dass man bezahlt für Amazon Prime Geld. Klar, man hat da auch viele Sachen, die man dafür hat. Das ist in Ordnung, ist vielleicht sogar besser als bei vielen anderen Anbietern, wo du viel Geld für bezahlst. Aber dass du da für jeden zweiten Film gefühlt dann nochmal so viel Geld, also das ist ja schon viel Geld, kannst du ja glatt als DVD einfach kaufen oder so, falls
Ja,
das überhaupt
genau.
noch gibt. Aber dass du da für jeden zweiten Film so viel Geld ausgeben musst, das ist echt, also finde ich echt komisch, dieses Prinzip. Also dann da so mit zu werben, also weiß ich nicht.
Ja, ich meine, ich hätte ihn auch mir bei YouTube kaufen können für irgendwie, ich glaube, 5 Euro, aber mein Vater zahlt halt das bei Amazon. Ich habe ihm gesagt, ich kaufe mir eben einen Film, ob das okay wäre. Und dann sagt er eigentlich immer ja, deswegen habe ich mir da geholt. Ja, aber die Empfehlung geht raus. Ja, ist auch sicherlich für dich eine gute Empfehlung. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich hast du ihn noch nicht gesehen.
Nein.
Kann man sich auf jeden Fall mal gut geben. Natürlich ist der Preis irgendwie ein bisschen teuer, aber ich fand ganz ehrlich, den Film kann man, auch wenn man den ja mit Freunden mal guckt, da danach dann auch darüber zu reden und über so einen Film zu reflektieren, finde ich sehr, sehr gut, weil er, glaube ich, auch zur heutigen Zeit sehr, sehr gut passt. Ich glaube, der spielt Anfang der 2000er, der Film, aber der passt eigentlich besser denn je zu den momentanen Problemen, die wir in Deutschland haben.
Zur Not kann ich den ja auch mal über deinen Account angucken. Das
Ja,
geht
ich
ja
glaube,
auch.
den hast du immer noch, ne?
Ja,
Ich
also
glaube, ich glaube.
ich nutze den nicht mehr, aber
Ja, kannst du eigentlich wirklich mal machen.
weil meine Mutter hat mittlerweile sich auch Amazon Prime geholt. Deshalb nutze ich jetzt den nicht mehr. Aber früher habe ich den mal genutzt, hatte Philipp mir den netterweise gegeben, weil ich keinen Bock hatte, auch noch für Amazon Geld auszugeben. Und ich, also sonst nutze ich Amazon eigentlich nicht, aber ich gucke da halt ab und zu und auch nur nebenbei dann, wenn das Topspiel da läuft oder so von der Champions League, gucke ich das halt. Aber dafür dann Amazon zu kaufen, hatte ich keinen Bock. Und da hat Philipp mir netterweise einen Account gegeben. Deshalb, da könnte man ja mal theoretisch drüber gucken. Aber ja, auf jeden Fall.
Da habe ich zum Glück das Glück, dass mein Vater mich da, was diese Abonnements angeht, gut durchfüttert. Also The Zone, Sky,
Und da ist das Ding.
Prime,
Und da.
weil mein Vater halt auch Fußball verrückt ist, kauft er halt die ganzen Sachen. Das Einzige, was ich mir selber an einem Abo gekauft habe, war Disney Plus jetzt, weil irgendwie ich darauf Bock hatte. Ich hatte das vorher auch mal geschätzt bekommen, aber ich halt, wollte mir es halt dann selber holen. Und Spotify hat meine Mom so über so eine. Kannst ja so ein Familiendings, so ein
Ja, das haben
Familienabo
wir auch.
für ein paar Euro kaufen, sodass dass unsere ganze Familie das dann hat.
Ja, und bei mir ist das Ding, mein Vater ist der größte Verfechter von diesen ganzen Abonnements. Also vom Ding her nicht, aber der findet halt immer, der meint immer, dass so Abonnements auch oft in Vergessenheit geraten und dass du dann da irgendwelche Kosten am Laufen hast, wo du keinen Überblick mehr drüber hast. Aber ja, naja, ja, gucke ich mir vielleicht auf jeden Fall an. Und dann denke ich mal, wollen wir mal zu den wichtigen Themen, also auch ein wichtiges Thema, aber jetzt zu den Podcast-relevanten Themen schreiten. Und ja, Fußball war, ich würde sagen, wir sprechen direkt mal über das aktuelle Thema. über den Investorendeal, der jetzt nach zahlreichen Protesten am Wochenende nochmal von allen Fanlagern eigentlich in den deutschen Profiligen trotzdem genehmigt wurde. Ich glaube, am Ende haben 24 Vereine dafür gestimmt, 10 dagegen und 2 haben sich enthalten. Enthaltung gilt, glaube ich, als Gegenstimme. Ja, am Ende haben 24 Vereine sich über den Willen ihrer Fans, die ihr Herz für den Verein zerreißen, die mit dem Club überall hinreisen, die sehr, sehr viel Geld auch meistens für den Club ausgeben, haben sich über der ihren Willen gestellt und sind ihren gierigen Belangen nachgegangen, will ich mal sagen. Also ich persönlich, ich weiß gar nicht, wie deine Meinung dazu ist, weil man muss tatsächlich sagen, natürlich für einen Club wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund oder so, hat das natürlich auch seine Vorteile, vor allem auf internationaler Ebene. Aber ich bin klarer Gegner, Verfechter des Ganzen, denn ja, was das jetzt zur Folge hat, das sieht man in Ligen wie der La Liga oder der Premier League. Enorm hohe Ticketpreise, enorm hohe Fernsehgelder, enorm viele Anstoßzeiten. Also, ob so eine Samstagkonferenz noch so lange gibt, stellt sich die Frage. Und ich meine, jetzt haben ja schon für viele Fans nach dem Befinden, haben wir jetzt schon zu viele Anstoßzeiten. Wobei ich es jetzt eigentlich noch ganz in Ordnung finde. Also, ich finde so einen Spieltag, wo Freitagsspiel ist, dann Samstagabendspiel und Sonntag zwei Spiele, so einen Spieltag finde ich eigentlich cool. So finde ich es cool. Wenn schon drei Spiele sonntags ist, finde ich schon nicht mehr so cool, weil ich weiß nicht, sonntags 19:30 finde ich scheiße.
Ja, hast du Scheißzeit?
Aber ich finde so sonntags 15:30 und 17:30 finde ich cool, das ist ja auch schon seit längerer Zeit, so ist ja auch mittlerweile etabliert. Freitags finde ich auch eigentlich ganz cool, auch wenn es natürlich, die so Spiele sind halt auch oft für viele blöd, vor allem wenn du auswärts fährst oder so. Ja, ist natürlich arbeitstechnisch und so für viele blöd. Und dann halt samstags meistens 5 Spiele plus Topspiel, finde ich eigentlich so als, ja, rein jetzt mal betrachtet aus dem Aspekt, wann man Fußball guckt und so, finde ich das eigentlich so ein cooles Konzept. Und die Samstagskonferenz vor allem ist ja das eigentlich, woraus auch die Bundesliga lebt und was sie so ausmacht, weil das hast du halt in anderen Ligen mittlerweile gar nicht mehr. Also ich schalte gestern um 22:30 Uhr den Fernseher an und beim Topspiel Barcelona gegen Girona in Spanien wird gerade die zweite Halbzeit angepfiffen. Also ja, bin ich einfach kein Fan von, weil überleg dir auch mal, wann die ganzen Spieler da und so zu Hause sind. Die sind, also Toni Kroos hat das, glaube ich, mal gesagt, nach so einem ganz, ganz späten Spiel in der La Liga ist der manchmal um 2 Uhr zu Hause oder so,
Ja,
nachts.
und als Spieler, du hast ja auch noch so viel Adrenalin und so weiter, die finden dann ja auch lange den Schlaf nicht und dann halt immer auf dem Niveau dann ja auch immer auf sein Maximum zu performen. Und wenn du dann halt, oder guck mal nach England, okay, England sind jetzt die Anschlusszeiten nicht so krass, aber wenn du dann
Ja, in
halt
England ist Anschlusszeiten ist noch ganz in Ordnung, ne?
Anschlusszeiten sind da ganz okay, aber die Belastung, jetzt auch mal zum Beispiel Toni Kroos als Beispiel, der spielt jetzt seit wie vielen Jahren? Seit 9 Jahren oder so bei Real Madrid. Ich glaube, seit 9 Jahren nach der WM 2014. Also nächstes Jahr 10 Jahre. Dann hast du solche Spiele, wo du dann bis, wo du erst spät in der Nacht nach Hause kommst. Am nächsten Tag vielleicht hast du da ein bisschen Regeneration. Aber dann, angenommen, du hast dann dienstags abends wieder Champions League irgendwo in, was weiß ich, ich wollte gerade Ukraine sagen, das ist momentan ein bisschen schwer, aber irgendwo gegen wen haben die da nochmal gespielt? Sheriff Tiraspol oder keine Ahnung, wo das
Tiraspol.
ist. Ja, und dann musst du da hinfliegen, dann spielst du da, fliegst wieder zurück und am Wochenende hast du ein Wiederspiel, dann hast du dann nächste Woche vielleicht wieder Pokal und so weiter. Das ist natürlich auch scheiße und ja, wie du es angesprochen hast, ich bin auch ein großer Gegner von den Investoren, weil ich finde, dieses Alleinstellungsmerkmal, die Bundesliga als einzige der Top-Ligen so hatte, war halt, dass man keine Investoren hatte, dass es halt einfach diese 50 plus 1 Regel gab und dass dieser Fußball, man hatte in Deutschland irgendwie immer das Gefühl, der Fußball gehört den Fans. Und dadurch, dass jetzt Investoren in die Liga kommen können, habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen weggeht. Und Bayern, also mein Verein hat ja auch für Investoren gestimmt, was ich natürlich scheiße finde. Ich will das Ganze, was Bayern oder was auch wahrscheinlich auch Borussia Dortmund gemacht hat, die haben sich auch dafür gestimmt, will ich, oder ich glaube, die haben dafür gestimmt, meine ich zumindest. Ich will das gar nicht gutheißen und so weiter, aber wenn man halt sieht, wohin der Trend geht, wie, wenn man sieht, was für finanzielle Möglichkeiten Vereine aus anderen Ligen haben, also zum Beispiel in der
Die
Serie
um
A,
Abstieg spielen
die um
oder so.
Abstieg spielen, aber guck mal in die Serie A, Milan und Inter waren vor ein paar Jahren tot, dann kommen da ein paar Investoren aus Asien, pumpen da ordentlich Geld rein und zack, Inter stand letztes Jahr wieder im Champions League-Finale. Oder krasses Beispiel ist natürlich England, wie Manchester City, die dann ja von einem Staat, also ich warte, City war Saudi-Arabien, ne? Und
Ja.
PSG war Katar, die dann halt so viele Millionen gepumpt bekommen und dann halt jedes Jahr hunderte Millionen ausgeben und irgendwann reicht es dann halt für einen Champions League-Titel. Und was, und ich finde es halt irgendwie, das finde ich halt so schade, vor allem bei Bayern München, weil Bayern war irgendwie immer der Verein, das, da hatten die auch dieses wirklich Alleinstellungsmerkmal in der Welt, dass sie halt alles aus eigener Kraft geschafft haben. Natürlich hatten sie auch mal Gelder von Qatar Airways bekommen. Das war auch nicht unbedingt sauberes Geld, aber sonst hat Bayern ihr Geld immer fair gewirtschaftet. Sie waren der einzige Top-Club, der nicht Millionen, hunderte Millionen von Schulden hat. Und sie waren immer trotzdem im internationalen Vergleich eine der Top 3, 4, 5 Mannschaften über die letzten 10 Jahre. Und dass sie das halt vielleicht irgendwie verlieren, weil sie selber sagen, wir nehmen Investoren, um halt noch konkurrenzfähiger zu sein. Finde ich schade, ist aber halt auch irgendwo verständlich, weil am Ende des Tages sind die Vereine auch nur Unternehmen. Und was ist das Ziel von einem Verein wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund? Titel. Titel geben Prestige, geben Macht, geben Geld. Und deswegen hat man auch dafür gestimmt. Natürlich ist es vor allem für kleinere Vereine wie für, ich sag jetzt mal, Heidenheim, Darmstadt, oder auch solche Vereine wie Mainz oder so ist das natürlich noch schlimmer, weil man wahrscheinlich den Anschluss an die Ligaspitze oder an das obere Mittelfeld der Liga komplett verlieren wird, weil solche Vereine halt einfach nicht so ganz so attraktiv sind, sie zu unterstützen. Und Vereine wie Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, die werden davon so krass profitieren, dass der Abstand zwischen den guten und schlechten Vereinen viel größer wird, als er ohnehin schon ist.
Ja, ist halt die Frage, wie sich das entwickelt. Ne? Also das muss man ja schon sagen. In der Premier League ist ja, würde ich sagen, die Leistungsspanne deutlich, also deutlich geringer als in der Bundesliga tatsächlich sogar, finde ich.
Das stimmt,
Also
das stimmt. Aber ich glaube halt einfach, weil wenn vor allem am Anfang Leute Geld investieren werden, werden sie es in Top-Vereine wie Bayern oder Dortmund stecken
ja, ist
und nicht
ja auch
so in
erstmal
kleinere.
jetzt, also das steht ja aktuell noch gar nicht zur Debatte. Erstmal ist das ja jetzt nur die Übernahme der Liga. Das heißt, das hat ja mit dem Verein im ersten Mal nichts zu tun. Es kommt einfach nur mehr Geld in Umlauf. Aber wir haben ja jetzt noch nicht den Fall, dass irgendwelche Scheiß bei irgendwelchen Vereinen einsteigen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Aber das ist wahrscheinlich gerade der erste Schritt dazu.
Ja, genau. Das ist halt so eine stetige Entwicklung. Ja, also ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Vor allem auch halt auf das Bild des deutschen Fußballs. Ich meine, wir haben jetzt volle Stadien. Bis auf, klar, gibt hier und da eine Ausnahme, aber da muss man
Hoffenheim.
auch, ja, aber selbst bei so einem Verein muss man halt einfach sagen, guck dir an, wo der Verein ist, da gibt es halt nicht viel drumrum und das kannst du halt auch irgendwie halt auch einfach gar nicht vergleichen mit so einem Verein wie Köln, Bayern oder Köln, wo eine riesen Stadt drumherum ist und wo automatisch sich
Ja,
viel mehr
klar.
Menschen hingezogen fühlen. Klar, Hoffenheim hat ihr Geld durch, ja, auch nicht ethische, sage ich mal, aus vielen Sichten Geld bezogen und den Erfolg errungen. Aber so das Fan-Dasein in Hoffenheim hat damit, finde ich, nicht wirklich was zu tun. Da muss man halt wirklich auch so ein bisschen die, ja, so die Verhältnisse muss man da halt auch unterscheiden. Und da
Ja,
ist
das ist ja auch
Hoffenheim
ein
halt einfach,
Kreisliga-Verein
ist halt
gewesen in
einfach
den
ein
letzten
kleines
20 Jahren.
Dorf und ja, schafft es einfach nicht wirklich, das Stadion vollzukriegen, weil es einfach da nicht so einen großen Markt gibt, wo der Verein irgendwie Interesse wecken kann. Aber trotzdem, natürlich, so Vereine stechen natürlich raus. Aber insgesamt, glaube ich, kann man trotzdem sehr, sehr stolz auf diese Liga sein. Und ja, ich habe halt ein bisschen Angst, dass dieses Bild halt so ein bisschen verloren geht. Die Fanszenen an sich werden sich da sehr, sehr gegen sträuben. Also ich glaube, nächstes Wochenende wird es richtig krachen auf den deutschen
Ja,
Stadienrängen.
safe,
Also
tausendprozentig.
da wird es ja, Eskalation geben, denke ich. Also nicht zwischen den Fans, sondern vor allem gegen den DFB mit Spruchbannern, Pyro und so
Ich glaube,
weiter.
da wird es auch schöne Sprechchöre, Scheiß DFB, Scheiß DFL.
Ja, also Ja, ich war ja gestern selbst im Stadion. Der FC hatte auch einige Banner nochmal aufgehangen. Glücklicherweise hat Köln ja schon letzte Woche, glaube ich, ein Statement rausgehauen, wo sie ganz klar gesagt haben, sie werden niemals dafür stimmen. Sie werden das, was das, was ihre Fans wollen, dem werden sie nachgehen. Und das haben sie auch so durchgezogen. Es wurden halt nicht alle Stimmen öffentlich gemacht, aber von ein paar Vereinen wurde ja gesagt, was sie gestimmt haben. So wurde gesagt, dass, glaube ich, ich habe jetzt von Köln, St. Pauli, Düsseldorf und Freiburg gelesen, dass die auf jeden Fall dagegen gestimmt haben. Und dafür gestimmt haben Vereine wie Schalke, Gladbach, Bayern, Dortmund. Klar, wie du gesagt hast, bei Dortmund und Bayern kann man es halt definitiv verstehen. Da spielt halt einfach dieses Internationale einen Faktor. Klar, die da oben sitzen, denen geht es ums Geld.
Aber wer genau von den Vereinen hat denn da gestimmt? Hat da der Sportvorstand oder die Vorstandsvorsitzenden gestimmt?
Ja,
Ich denke mal, ne.
ich denke mal, das ist im Verein intern, wird das schon da mit allen abgesprochen sein. Also,
Okay, weil ich
wenn.
kann mir gut vorstellen, dass halt der Vorstand, also unter anderem, da sitzen ja auch viele der Hauptsponsoren drin, wie bei Bayern, unter anderem Telekom, Allianz, Audi, was auch immer, die dann also Mitspracherecht haben, und die werden dann sicherlich eine große Sitzung dann halt machen, und dann werden sie ja intern dann abstimmen. So ist das ja,
Ja,
denke ich mal, in
also
jedem
ich denke
Verein dann.
auch, also ich glaube, das wird auch bei jedem Verein unterschiedlich gehandhabt haben. Also
Ja, safe.
ja, also muss man jetzt sagen, ich weiß nicht, ob da jetzt so zum Beispiel Telekom ist ja auch bei Köln einer der Hauptsponsoren. Weiß ich nicht, inwiefern die Sponsoren da Einfluss drauf haben. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr negative Entscheidung. Und auch zu dem Thema im internationalen Fußball muss ich ganz ehrlich sagen, man sieht ja eigentlich, was möglich ist. Und ich finde, dass die deutschen Vereine ganz generell, klar, hat man mit der Premier League vielleicht ein bisschen mehr Erfolg oder so, aber an sich mit der Politik, die die deutschen Vereine fahren, ist ja nicht so, dass die im internationalen Geschäft komplett untergehen. Also, das finde ich überhaupt nicht. Und ich finde eigentlich den Weg, den der deutsche Fußball geht, geil. Klar, wir sind aktuell nicht so ganz in der Lage, die Topstars zu halten. Aber das war die italienische Liga vor ein paar Jahren auch nicht. Und jetzt zieht es da welche hin. Und das ist ja auch einfach so ein ständiger Wandel. So, wenn jetzt mal Dortmund zum Beispiel irgendwie mal sich erarbeitet, wieder eine attraktivere Adresse zu sein, dann ist das auch was anderes. So, keine Ahnung, so ein AC Mailand oder Inter Mailand war auch mal ein paar Jahren, hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, da gehe ich doch nicht hin, was will ich da? Auch wenn es traditionsreiche Vereine sind, aber die waren halt auch ein paar Jahre mal ziemlich unattraktiv, weil die sportlichen Leistungen auf internationaler Ebene vielleicht nicht gepasst haben. Jetzt gerade passen sie wieder, waren letztes Jahr beide im Finale bzw. Halbfinale und dann zieht es da halt auch wieder mehr Leute hin. Und ich bin der Meinung, klar, gab immer mal unglückliche Sachen und klar, wenn man dann so ein Dortmund gegen Chelsea sieht, ein Chelsea, was vielleicht in der Mitte der Premier League ist, und ein Dortmund, was oben an der Bundesliga-Spitze ist, und wenn man dann da so rausfliegt in der Champions League, klar, bringt einen das zum Nachdenken. Aber ich finde, ganz insgesamt gesehen, ist es nicht so, dass der deutsche Fußball jetzt da, nur weil die anderen da irgendwie mehr Gelder fließen oder sonst was, dass sie da irgendwie gar sang- und klanglos untergehen in dem internationalen Geschäft. Und mit dem FC Bayern hat man, glaube ich, einer der wenigen Mannschaften, die für mich eigentlich nahezu jedes Jahr als Titelkandidat in der Champions League gelten. Das sind nicht viele Vereine, die jedes Jahr als Titelkandidat gelten. Also, keine Ahnung, für mich sind das eigentlich nur Bayern, Real und City jetzt in den letzten Jahren. Aber ansonsten finde ich da jetzt keinen Verein, der da jetzt jedes Jahr am Anfang sagt, ja, die können es vielleicht machen. Also, ja, das ist halt einfach so das Ding, ne? Also, ich finde jetzt nicht, dass man das unbedingt braucht, um international Paroli zu bieten. Und was man auch merkt, ist, dass in die Bundesliga jetzt auch vor allem in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren schon auch immer wieder coole Spieler hingewechselt sind. Vielleicht halt nicht die absolut großen Namen, aber dafür andere Spieler und vor allem junge Spieler. Und ja, das ist einfach ein Weg, den man halt eigentlich auch gehen könnte, dass man einfach versucht, diese Spieler zu halten und dass man die Vereine wieder ein bisschen attraktiver für Topstars macht. Und das, finde ich, könnte man rein theoretisch auch ohne einen Investorendeal schaffen. Aber das ist dann am Ende nicht das, wonach halt die großen Köpfe gehen. Die gehen nämlich nur daran, Hauptsache viel Geld. Aber so ist es halt.
Ja, ich glaube halt auch, dass viele Vereine sich teure und gute Spieler zulegen wollen. Also, weil ich sag mal so, wenn halt ein richtiger Topstar in die Bundesliga wechselt, wechselt er zu 95% zum FC Bayern, weil die halt der einzige Verein sind, die sich das halt finanziell leisten können. Wie halt zum Beispiel jetzt ein Harry Kane oder letztes Jahr ein Sadio Mané. Solche Spieler wechseln halt zum FC Bayern. Aber ja, also es ist schon halt irgendwo, muss ich halt einfach irgendwie sagen, ich finde es halt irgendwo sehr, sehr schade, dass es halt so eine Entwicklung nimmt. Natürlich kann man die Entscheidung mancher Vereine irgendwo verstehen, weil man halt im internationalen Vergleich Angst hat, weiter zurückzufallen. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben auch Mannschaften wie Eintracht Frankfurt gesehen, die ohne irgendwelche großartigen finanziellen Mittel die Euroleague gewonnen haben vor anderthalb Jahren. Ja, ist einfach sehr, sehr schade. Ich weiß, um ehrlich zu sein, noch nicht. Ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen, wie das halt die Bundesliga irgendwie verändern wird. Also es wird sie definitiv verändern, aber in welchem Ausmaß kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht einschätzen, wie du es schon gesagt hast, war jetzt nur der erste Schritt dazu. Aber keine Ahnung, wir wissen halt nicht, was in 5 Jahren ist. In 5 Jahren ist dann möglicherweise die Bundesliga so eine Liga wie die Premier League, die zwar im internationalen Vergleich absolute Weltspitze ist oder europäische Topspitze in dem Fall, aber dann halt eher so, keine Ahnung, nicht mehr halt so diesen kulturellen Status hat, wie sie momentan hat, weil, keine Ahnung, so wie die Fans sind in Deutschland, so sind keine Fans weltweit. Und wenn sich das dann aber halt so ins Negative entwickelt, immer mehr Event-Fans dazukommen, immer mehr Leute, die sich weniger mit dem Verein identifizieren können, als einfach nur irgendwie Spieler toll finden, dass sie teure Spieler kaufen, aber sich gar nicht so mit dem Verein auseinandersetzen. Ja, so ist es, so wird es wahrscheinlich irgendwann sein. Es ist zwar traurig, aber ich habe heute noch mit einem Freund drüber geschrieben. Man sieht es ja in anderen Sportarten auch. Es ist überall im Sport so auf der Welt. Ich meine, warum fährt die Formel 1 nicht in Deutschland dafür, aber in Katar, Saudi-Arabien etc., die eigentlich gar keine Motorsport-Historie haben, und Deutschland das dann mit den meisten großen Automarken, mit Mercedes als Top-Marke da vorne, mit einer Historie an Fahrern, mit Vettel, Rosberg, Schumacher, die alle Weltmeister sind, aber mit tollen Strecken wie Nürburgring, Hockenheimring, und wir fahren trotzdem nicht in Deutschland. So, klar, wegen dem Geld. Da ist denen halt auch, da bricht man halt auch jahrelange oder jahrzehntelange Tradition für. Das ist leider den Leuten, die da oben an der Spitze sitzen, scheißegal. Die sehen nur das Geld. Ja, das ist sehr, sehr traurig, aber es ist die Realität. Wir können leider nichts daran ändern. Natürlich versuchen die Fans an, was zu ändern, indem man Banner aufstellen. Man wird sicherlich auch Fanzusammenschlüsse sehen, und halt auch vielleicht auch ähnlich wie bei der Super League so ein paar Demos oder was auch immer. Aber wie viel es halt am Ende des Tages bringt, bleibt abzuwarten. Ich bezweifle, dass es leider nichts bringen wird. Ja, aber ich glaube, damit würde ich auch das Thema zumachen, und wir würden uns jetzt dem Sportlichen widmen. Ja, ich glaube, wir reden erstmal über den vorletzten Track. Wir gehen also chronologisch vor. Da gibt es für mich als FC Bayern-Fan ja nicht ganz so viel zu berichten, weil das Spiel ja, das hatten wir auch ja letzte Folge schon angesprochen, der Bayern abgesagt worden ist gegen Union Berlin aufgrund sehr, sehr heftigen Schneefalls in München, beziehungsweise generell in ganz Bayern. Deswegen, ja, ist das Spiel meines Vereins, des FC Bayern Münchens, abgesagt worden. Und ja, dafür hatten wir, oder wir hatten dann einen sehr, sehr langweiligen sehr, sehr langweiligen Samstag, muss man sagen. Ich habe da eher die U17 verfolgt, über die wir letzte Woche auch gesprochen haben. Also da hatten wir, ich glaube, Wolfsburg hat in Bochum verloren. Dann Leipzig hat ganz knapp 2-1 gegen Heidenheim gewonnen, und Gladbach konnte Hoffenheim besiegen. Aber sonst war ja wirklich sehr, sehr wenig zu sehen. Also Freitagsspiel war, welches Spiel letzte Woche
Köln
Freitag?
Darmstadt.
Köln-Darmstadt, stimmt. Da kannst du ja gleich zu sprechen kommen. Da konnten die Kölner ja ihren ersten Auswärtssieg dieses Jahr feiern. Am Sonntag gab es dann noch ein absolutes Topspiel, Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen, wo die Leverkusener das erste Mal seit dem Spiel gegen die Bayern Punkte haben liegen lassen. Ein 1-1, weil man sagen muss, dass die Leverkusen eigentlich die deutlich bessere Mannschaft waren. Ich habe nur die zweiten 45 Minuten live gesehen, aber von den Statistiken her, auch von der zweiten Halbzeit, haben mir das gereicht als Eindruck, dass Leverkusen die bessere Mannschaft war. Also der BVB eigentlich schon im Glück, dass man dort noch einen Punkt mitgenommen hat. Es gab eine strittige Szene, muss man sagen, aus Sicht der Dortmunder, wo es einen Elfmeter für dich hätte geben können, nicht zwingend müssen. Karim Adeyemi wurde zu Fall gebracht im Strafraum. Links hat der Schiedsrichter, ich weiß gar nicht genau, wer es war, auf Weiterspielen entschieden, wo ich sagen muss, ich finde, den Elfmeter kann man geben. Ich wäre vielleicht sogar eher bei Elfmeter, aber weil es halt keine klare Fehlentscheidung ist, meiner Meinung nach, ging die Entscheidung in Ordnung und das Spiel wurde fortgesetzt ohne Elfmeter. Und dann konnte Victor Boniface im Anschluss dann das 1-1 erzielen für die Werkself. Allerdings blieb es dann auch bei diesem Endstand. Ja, wer hat noch am Sonntag gespielt? Hat Bremen gespielt? Ich weiß es gerade gar nicht.
Bremer hat gegen Stuttgart am Samstag gespielt, oder?
Ja. Ah, stimmt, abends. Ja, klar, da hat Stuttgart ihren Lauf fortgesetzt. 2-0 gewonnen. Ich muss mal wirklich kurz nachgucken, welche Spiele noch waren. Weil ich habe den Sonntag halt nur im
Sonntag
zweiten.
war Freiburg gegen Mainz und Augsburg gegen Darmstadt, Augsburg gegen Frankfurt.
Ja, stimmt, da hat Augsburg gewonnen gegen Frankfurt.
Und Freiburg hat auch 1-0 gewonnen.
Für die es irgendwie gar nicht so gut aussah. Dann kam jetzt der Samstag, über den wir gleich zu sprechen kommen werden, leider. Also irgendwie ein weirder Bundesligaspieler, weil der Samstag hat sich so leer angefühlt mit den drei Spielen der Konferenz. Dafür waren dann irgendwie drei Spiele Sonntag. Ja, also ich glaube, als Kernaussage von dem Spiel kann man sagen, Köln mit einem Befreiungsschlag irgendwo. Leverkusen lässt Punkte liegen und Stuttgart bleibt weiter vorne dran. Also das sind, glaube ich, so die drei Key Facts, die man mitnehmen kann von dem Spieltag.
Ja, auf jeden Fall. Also Köln mit einem ganz, ganz wichtigen Dreier auch verdient am Ende. Das Spiel an sich war jetzt nicht so wirklich das Wahre. Also ja, war ein enorm schlechtes Spiel an sich. Aber ja, die Kölner einfach mehr vom Spiel gehabt, ein bisschen mehr Druck gehabt, viele Torchancen gab es nicht. Köln hat einen genutzt nach dem Eckball. Und ja, von den Darmstädtern kam eigentlich so wirklich gar nichts. Also nach dem Treffer zum zwischenzeitlich 2-0, wo der aber aberkannt wurde, kamen die Darmstädter dann mal. Aber dann, das waren so 5 bis 10 Minuten, wo sie versucht haben, Druck zu machen, aber auch nicht wirklich torgefährlich geworden sind. Und danach ist wieder Ruhe ins Spiel eingekehrt. Also ja, am Ende ein verdienter Sieg für den FC, unspektakulär und am Ende mit 1-0. Kann man mit zufrieden sein, drei wichtige Punkte geholt. Ja, und wie du gesagt hast, sonst an dem Spieltag jetzt nichts wirklich Besonderes, klar. Leverkusen Dortmund war ein gutes Spiel. Aber sonst war es irgendwie so, ja, war nicht der aufregendste Spieltag, würde ich sagen. Ich fand es anders war als diesen Spieltag. Waren coole Spiele dabei. Freitag Hoffenheim mit 3-1 gegen Bochum gewonnen. Das war eigentlich recht. Ja, recht solide, recht normal. Dann am Samstag konnte Union Berlin das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Spielen, wieder gewinnen. Ich glaube, 16 waren es mittlerweile oder irgendwie so.
Ja.
Einen Sieg einfahren gegen Borussia Mönchengladbach. 3-1 haben sie am Ende gewonnen. Hollerbach, erste Mal von Anfang an gespielt, direkt getroffen. Ja, der Trainer hatte schon, fand ich, so ein paar Ansätze drin, die er verändert hat. Gosens hatte offensiv gespielt, ein Vollmann von Anfang an vor ihm Behrens. Hinten mit einer Viererkette, da hat Union ja auch sonst eher auf Dreierkette gesetzt, jetzt mit einer Viererkette. Ja, ich fand's ein Union-Auftritt, wie man ihn kennt. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich nur drauf gewartet. Also ich muss sagen, ich sehe die Unioner, auch wenn sie gerade immer noch da unten drin stehen, absolut nicht als Abstiegskandidaten. Es war viel Pech dabei, es war einfach ein Strudel, in den sie drin gefangen war, aber ich glaube, dass sie sich jetzt fangen werden und am Ende stabil im Mittelfeld stehen werden, weil die Kaderqualität ist einfach zu gut. Sie haben dafür auch gar nicht mal so schlecht in den meisten Spielen gespielt, das muss man auch sagen. Wenn man sich so ein Spiel gegen Frankfurt anguckt, wo sie eigentlich die bessere Mannschaft sind, und halt sich hinten drei Dinger fangen. Das war halt einfach irgendwie lief einfach alles gegen Union in den letzten Wochen. Und ich finde, ja, Jetzt hat man gezeigt, was in der Mannschaft drinsteckt. Und auch wenn es natürlich früh gesagt ist, jetzt nach einem Erfolg, aber ich sage, dass Union Berlin sich auf jeden Fall fangen wird und für mich definitiv kein Abstiegskandidat ist. Heidenheim hat im Aufsteigerduell schon spektakulären Aufsteigerduell eigentlich, hätte ich so Anfang an nicht erwartet. 3 zu 2 gegen Darmstadt gewonnen, in Führung gegangen, dann hinten gelegen und dann nochmal das Spiel gedreht. Am Ende 3 zu 2. Ja, unspektakuläres Spiel war Augsburg, war ja doch Bremen gegen Augsburg. 2-0 haben die Bremer da gewonnen. Augsburger Siegesserie, beziehungsweise ungeschlagene Serie, mit dem neuen Trainer Jens Turup gestoppt. Ich glaube, die waren jetzt auch 6 oder 7 Spiele ungeschlagen, seitdem der
Ja,
da war.
da gab es ja auch eine sehr skurrile Szene, muss man ja einfach mal sagen, während des Spiels. Denn beim Angriff oder während des Angriffs zum 2-0 hat der Trainer der Augsburger seinen Außenverteidiger zu sich gerufen, hat mit ihm geredet und dadurch wurde die Seite frei und die Bremer konnten durch Marvin Ducksch da das 2-0 machen. Das finde ich auch eine sehr, sehr skurrile Szene.
Ja, stimmt. Ja, ich hatte es nur so, ich habe nicht genau hingeguckt, aber ich habe es gehört, wie darüber gesprochen wurde vom Kommentator, wie man das machen könnte. Aber ja, sehr skurril. Und ja, ansonsten Freiburg mit einem Kantersieg, würde ich sagen, gegen Wolfsburg, die unter der Woche lange im DFB-Pokal tätig waren. Können wir ja gleich auch noch zu sprechen drauf kommen. Die Freiburger da ja relativ glücklich, eigentlich das ganze Spiel nichts vom Spiel gehabt, keine Chancen, nichts. Und am Ende ja dann das 1:0 erzielt nach einem, ja, nach einem Freistoßtor, der irgendwie dann irgendwie bei Gregoritsch gelandet ist. Und abends war dann wieder ein richtig gutes Spiel. Dortmund gegen Leipzig. Ja, Dortmund 2:3 verloren, waren aber nach 15 Minuten schon in Unterzahl. Und dafür muss man sagen, ich habe nur die ersten, also die ersten, ich habe zwischenzeitlich, ich meine, in der ersten Halbzeit habe ich, glaube ich, 20 Minuten gesehen. So 20. Minute bis 45. habe ich, glaube ich, irgendwie ungefähr geguckt. Und ja, laut aber allen hat der BVB sich echt stark geschlagen, trotz Unterzahl. Hätte sogar noch fast das 3:3 machen können. Also ja, sehr bitter. Für die Leipziger natürlich ja ein wichtiger Erfolg. Aber auch da muss man halt sagen, in Überzahl, ich habe Spiel, wo ich es gesehen habe, haben sie sehr, sehr viele Chancen nicht genutzt. Also das musst du eigentlich besser ausspielen, wenn du da so früh in Überzahl bist und so viele Chancen auch hast. Also ja, das vielleicht eher negativ von Leipzig, wie sie da die Überzahl genutzt haben. Und ja, dann gab es noch ein Spiel am Samstag, wo ich dir das Wort am liebsten überlassen würde.
Ja, ich würde am liebsten natürlich kein Wort über das Spiel lassen. Allerdings, ich komme noch kurz erstmal auf den BVB zu sprechen, die, ja, finde ich, irgendwie das Mysterium der Liga sind. Also, wie die irgendwie das Spiel fast noch ja, ausgeglichen hätten, ist irgendwie unfassbar. Also, eigentlich, sie haben echt wieder gekämpft, sind dann durch eine bitterrote Karte durch Mats Hummels, die halt auch eine rote Karte war. Zu ja, Wahnsinn, zu 10. Und es war dann klar, mit 80 Minuten zu gehen, dass das sehr, sehr schwierig für den BVB wird, das zu halten, beziehungsweise das Spiel nicht zu verlieren. Und dann ging es schnell, ein Eigentor von Benzebaini hat dann ja irgendwie die Leipziger in Führung gebracht. Eigentlich schon Süle dann kurz vor der Halbzeit mit einem 1-1, allerdings Baumgartner und kurzer Schuss, Josef Poulsen mit einem 3-1. Und ich habe am 3-1 bin ich in mein Zimmer gegangen, habe gedacht, das Spiel ist over. Dann macht Dortmund direkt durch Niklas Füllkrug das 3-2 und hatte Julian Brandt noch so eine Riesenchance, das 3-3 zu machen, was mich echt für den BVB gefreut hätte. Weil sie haben halt echt gekämpft. Man hat auch irgendwie, finde ich, diese Hitze im Stadion gemerkt. Also es lag irgendwas in der Luft und ich habe gedacht, Dortmund verliert dieses Spiel nicht. Was dann aber leider so kam. Also auf jeden Fall sehr, sehr bitter für den BVB. Aber mindestens genauso bitter lief der Samstag für die Bayern, die ja nach einer Woche spielfrei sozusagen gegen Union Berlin, das Spiel wird ja erst im Januar wiederholt, auswärts nach Frankfurt mussten. Und ich habe schon vorhin gesagt, Frankfurt ist irgendwie immer ein schwieriger Gegner für die Bayern. Gegen die tut man sich häufig schwer. Und ja, so kam es dann auch. Man ist sehr, sehr früh in Rückstand geraten durch einen ja, schweren Fehler von Masraoui, der A, bei einer Flanke den Ball nicht richtig klärt, also den nur irgendwie 4, 5 Meter weit wegschlägt und dann halt nicht mehr irgendwie reagiert und im Abseits steht. und also das Abseits aufhebt, meterweise. Also wenn er dort nicht gestanden hätte, wenn er einfach wach gewesen wäre, wenn er Situation nach vorne gerückt wäre, wäre das Tor, hätte das niemals gezählt, weil es Abseits gewesen wäre. Aber er stand halt gefühlt einen halben Meter neben Manuel Neuer, der keine Chance hatte. Und die Frankfurter sind in Führung gegangen. Und auch im Anschluss haben die Bayern irgendwie gar nicht ins Spiel gefunden. Generell hatte ich das Gefühl, der Spielaufbau ist so schwer gefallen. Also eigentlich das, was die Bayern so gut können, was ihre Stärke ist, das hinten rausspielen, haben sie diesmal gar nicht auf die Kette bekommen. Also auch unheimlich viele Fehlpässe, ob es Kimmich, ob es Goretzka war, die finde ich bis jetzt sonst eine gute Saison spielen. Wirklich, also ich will jetzt nicht sagen peinlich, aber also wirklich eklatant, muss man sagen. Auch Kim und Upamecano. Ganz, ganz schlimm. Ich habe ja schon häufig gesagt, Kim ist körperlich ein starker Spieler, physisch stark, aber ich finde, er hat halt häufig Fehlpässe und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt am Samstag. Dann beim 2-0 durch Mbembe, ja, der geht da durch die Bayern-Abwehr durch, wie ein heißes Messer durch die Butter. Manuel Neuer sieht natürlich auch nicht gut aus. Ich sag mal so, das ist jetzt kein hundertprozentiger Torwartfehler, aber es ist schon bei wo man von Manuel Neuer erwarten sollte, dass er ihn hält. Aber ja, er war da ja nicht der ausschlaggebende Grund, warum es dann so schlecht lief. Larsen noch mit dem 3-0, nur 5 Minuten später. Also ich hab das Spiel gesehen und ich dachte, ich wäre im falschen Film. Das hat mir so ein bisschen Flashbacks vom letzten 5-1 gegen Frankfurt von 2019 gegeben und auch irgendwie vom 5-0, das man gegen Gladbach hatte im Pokal vor 2 Jahren. Also es war schon sehr, sehr bitter. Und irgendwie, ja, kaum kommt es so unerwartet, weil eigentlich Bayern hat ja bis jetzt, bis auf das Pokal gegen Saarbrücken, echt sehr, sehr gute Saison gespielt. Man hat wenig Gegentore kassiert und man hatte auch irgendwie nie so ein Spiel, wo man so krass unterlegen war, sondern eher im Gegenteil, weil man war in so vielen Spielen deutlich überlegen. Aber das war halt irgendwie komplett anders gegen Frankfurt. Man war in allen Belängen unterlegen und das darf einer Mannschaft im FC Bayern nicht passieren. Nach dem 3-0 bis zur Pause kam dann eine Druckphase. Dann gab es auch den Anschlusstreffer zum 3-1 von Joshua Kimmich und da habe ich auch gedacht, jo, psychologisch guter Zeitpunkt, jetzt werden sie wachen, Unentschieden ist auf jeden Fall drin. Aber ja, nichts war. Mbimbe in der 50. Minute mit dem 4-1 und dann wusste man ja eigentlich, sich davon zu erholen, wird nahezu unmöglich für die Bayern, zumal dann Ansgar Knauf in der 60. noch das 5-1 draufgepackt hat. Und ja, es war halt irgendwie so ein Tag, der halt so, also das Saarbrücken-Spiel, ich meine, da ist ja auch vieles falsch gelaufen, aber das war so ein Spiel, wo man logischerweise die deutlich bessere Mannschaft war und wo man einfach an der Chancenverwertung am Ende gescheitert ist. Aber das war jetzt so ein Spiel, was Bayern wirklich so ein, zweimal im Jahr hat und was eigentlich einer Mannschaft wie Bayern nicht passieren darf. Das war so ein Spiel, wo du einfach eigentlich einer Mannschaft, die qualitativ deutlich schlechter ist, die in einer echt schlechten Phase sind, die im Pokal gegen den Drittligisten rausgeflogen sind unter der Woche, die ja irgendwie auch jetzt der Bundesliga, ich glaube, 3 oder 4 Spiele hintereinander nicht gewonnen haben. Das war eigentlich so ein Spiel, wo du sagst, jo, das müssen wir auf jeden Fall gewinnen, so ein Spiel dürfen wir nicht verlieren, vor allem in so einer Saison, wo Leverkusen so stark ist. Aber es kam halt irgendwie trotzdem und man hat gnadenlos auf die Fresse bekommen. Und das auch in der Höhe vollkommen verdient. Also ich will auf gar keinen Fall sagen, dass es irgendwie in der Höhe unverdient war, dass der Sieg unverdient war, um Gottes Willen. Es war ein hochverdienter Sieg für die Frankfurter, die Bayern komplett zerstört haben. Also, und das war halt auch so ein typischer Tag, wo dann nicht zusammenläuft, wo Serge Gnabry, bei dem es generell momentan echt schlecht läuft, der dann sich am Anfang der Saison schon verletzt hatte, 1,5 Monate ausgefallen ist, der dann eingewechselt wird und sich dann jetzt wieder verletzt hat und 2 bis 3 Monate der Mannschaft fehlen wird. Also es ist in jeglicher Hinsicht ein beschissener Samstag für den FC Bayern gewesen. Der einzige Wermutstropfen, der einzige Wermutstropfen sind ja was Negatives. Das einzige Gute an dem Wochenende war dann aus Münchner Sicht, dass die Konkurrenz aus Leverkusen jetzt das zweite Spiel in Folge nicht gewinnen konnte. Es gab ein 1:1 im, finde ich, wohlmöglich besten Spiel der Saison. Also war überragend, vor allem die erste Halbzeit. Was Stuttgart da für einen Stiefel gespielt hat, hat mich eher an eine Mannschaft erinnert, die um die Champions League spielt, als eine Mannschaft, die noch vor einem halben Jahr gegen den Abstieg gespielt hat. Also Fußball vom Allerfeinsten. Stuttgart hätte zur Pause 2-3-0 führen können, haben nur 1-0 geführt durch ein Tor von Chris Führig. Lukas Radetzky, also was der da teilweise rausgefischt hat gegen Guirassy einmal, dann ich glaube zweimal haben sie irgendwie noch auf der Linie gerettet in einer Situation. Also unfassbar, was Stuttgart dort für eine erste Halbzeit gespielt hat. Man hätte wirklich deutlich höher führen können. Da hat man dann aber kurz nach der Pause die kalte Dusche bekommen, Florian Wirtz mit dem Ausgleich für die Werkself, die dann auch im Verlauf der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft war. Granit Xhaka unter anderem mit dem Innenpfostentreffer noch. Aber ich würde sagen, insgesamt ging dieses Unentschieden in Ordnung. Ich glaube sogar, ich würde sagen, weil die erste Halbzeit der Stuttgarter stärker war als die zweite Halbzeit der Leverkusener, würde ich sagen, dass Stuttgart vielleicht den Sieg ein Ticken eher verdient gehabt hätte als Leverkusen. Aber die Punkteteilung war auf jeden Fall sehr gerecht im Schwabenländle. Ein tolles Spiel, hat super viel Spaß gemacht beim Zusehen. War ein echt top, 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 top Fußballspiel. Hat mich natürlich gefreut, dass der Bayern-Ausrutscher nicht vollständig genutzt worden ist durch die Leverkusener, wenn sie ja selber verloren hätten. Wenn die Bayern ja, wenn sie angenommen, sie würden ihr Nachholspiel gegen Union Berlin gewinnen, wieder Tabellenführer. So ist es jetzt nicht, aber Schwamm drüber. Ich habe mich schon aufgeregt am Samstag über so einen Auftritt der Bayern, weil er, ja, muss ich sagen, halt einfach auch komplett unvorhersehbar daherkam, weil das letzte Spiel gegen Köln war eine Machtdemonstration irgendwo. Also, okay, man hat nur 1:0 gewonnen, aber man hatte das Spiel hundertprozentig 90 Minuten lang unter Kontrolle. Und sowas ist man von den Bayern gewöhnt. Und ich hatte jetzt eigentlich auch gedacht, nach dem Pokal aus gegen Saarbrücken wirkte die Mannschaft wieder sehr, sehr gefestigt. Man hat tolle Auftritte gezeigt, und dass man dann halt so untergeht gegen eine Mannschaft, die momentan eine schwere Phase durchmacht, hat mich sehr gewundert, hat mich sauer gemacht. Aber ja, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal am morgigen Tag, am Dienstag nach Manchester. Also die Mannschaft ist schon in Manchester. Zum letzten Champions League-Gruppenspiel hat für die Bayern ja natürlich keine Bedeutung das Spiel, weil sie schon als Gruppenerster weiter sind. Allerdings wartet dann am Sonntag ein sehr, sehr schwieriges Spiel in der Bundesliga auf die Münchner. Und zwar geht es gegen den VfB Stuttgart. Man spielt zu Hause, das sollte ein Vorteil auf jeden Fall sein, aber es wird trotzdem ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Das letzte Heimspiel des Jahres sollte auf jeden Fall nicht in die Hose gehen. Oder nee, ist das letzte? Doch, ist das letzte, ne? Ja, klar. Ist dann nur noch nächste Woche unter der Woche Bundesliga, und da spielen die Bayern, meine ich, auswärts. Ja, also es wird schwierig gegen Stuttgart, vor allem, weil man jetzt unter der Woche noch ein Spiel hat. Aber ja, ich meine, lieber verliere ich einmal mit einer desaströsen Leistung 5:1, als dass ich zwei oder dreimal irgendwie 2:1, 3:1 verliere mit einer guten Leistung. Also am Ende des Tages kann ich auch irgendwo mich noch mit der Niederlage abfinden. Ich versuche irgendwie immer das Positive zu sehen, auch wenn es irgendwie leider nicht viel Positives gab. Aber jetzt Mund abwischen, weitermachen und sich weiter auf die Liga konzentrieren.
Ja, überraschender Auftritt der Bayern. Hätte ich nicht so mit gerechnet, muss ich sagen. Ja, weil Frankfurt unter der Woche im Pokal rausgeflogen, Bayern frei gehabt lange. Ja, also, dass Frankfurt sich, muss man auch ansprechen, nicht nur die schwache Bayern-Leistung, sondern auch einfach die überragende Frankfurt-Leistung nach dem ja zuletzt enttäuschenden Auftritten, nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch davor, die ist ja nicht so, hatte Frankfurt ja eine leichte Schwächephase. Und dann so einen Auftritt daraus zu hauen, ist auch auf der anderen Seite, muss man auch einfach loben. Also die Frankfurter haben es halt auch einfach gut gemacht. Bayern Fehler eiskalt bestraft. Und ja, dann waren es halt ein paar viele Bayern Fehler am Ende. Und dann kommt halt so ein Spiel zustande. Ich kann es mir nicht wirklich erklären, wie das passiert ist, aber irgendwann nehmen halt Dinge ihren Lauf. Und so war es dann auch dort. Und ja, für die Bayern, denke ich, wird das natürlich ärgerlich gewesen sein, aber ich glaube jetzt auch nicht allzu lange in den Köpfen schwirren. Die Leverkusen konnten die letzten zwei Spiele nicht gewinnen. Von daher ist es jetzt nicht allzu tragisch. Und ja, ich denke, da wird auch noch hier und da die Niederlage reinpurzeln. Aber natürlich, jetzt für das Topspiel gegen Stuttgart, bin ich sehr gespannt, was es da gibt. Ich bin sehr gespannt, wie die Stuttgarter ihren Fußball dort einsetzen können. Also, man muss die Stuttgarter wirklich loben, also wie sie es jetzt auch gegen Leverkusen gemacht haben. Ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt. Echt überragend. Also ich habe am Anfang gedacht, dass es so ein bisschen gegnerbedingt ist, dass die Stuttgarter nur gut, so gut dastehen, weil der Spielplan ein bisschen mit reinspielt und dass sie das gegen die Top-Mannschaften nicht durchziehen können. Vor allem, weil sie am Anfang auch gegen Leipzig zum Beispiel 5-1 verloren haben oder so. Dadurch dachte ich halt, ja, wenn dann die großen Kaliber kommen, gibt es da auf den Deckel. Aber dass sie das jetzt so entwickelt haben und wirklich so stark sind und Mittlerweile denke ich das nicht mehr und ich bin echt, nicht ärgern, aber keine Ahnung, wie man es nennt. Aber ich finde es echt, ja, ich finde gerade keinen Begriff dazu, aber dass man, ich habe echt viel zu lange eigentlich gedacht, dass Stuttgart das nicht durchziehen kann. Aber mittlerweile muss man halt wirklich sagen, sie machen es einfach gut, sie haben einen krassen Kader, sie spielen einen krassen Fußball und selbst gegen Top-Mannschaften schaffen sie es, diesen Fußball auf den Platz zu bringen, sich nicht hinten reindrängen zu lassen, sondern ihr Spiel zu gestalten, so wie sie es haben wollen. Und ja, das macht eine Top-Mannschaft aus und das ist der VfB einfach aktuell, meiner Meinung nach. Und deshalb auch gegen die Bayern natürlich eine Chance da. Frage ist, wie bespielen die Bayern den Stuttgarter Fußball? Sind sie richtig eingestellt? Schießen sie sich am Ende wieder Frust von der Seele nach dem schwachen Spiel und es wird wieder ein deutliches Ding, wo alle hoffen, vielleicht wird es eng. Oder ja, wird es tatsächlich ein enges Spiel? Das sind alles Fragen, die man, finde ich, ganz, ganz schwer vor dem Spiel beantworten kann, weil irgendwie alles so passieren kann. Aber ja, was der VfB macht, was muss man einfach loben. Und es macht echt eine Menge Spaß und ich freue mich auf das Spiel am Sonntag. Sehr. Ja, wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte sagen, dass es natürlich beim VfB auch so ist, dass es halt einfach irgendwie eine Kopfsache wird. Und wenn man einfach in diesem Flow ist, das haben wir so häufig schon gesehen, dann kann man halt einfach plötzlich so viel stärkere Leistung zeigen als auch in der vergangenen Saison. Also auch großen Respekt an Sebastian Hoeneß, der aus der Mannschaft wirklich was Tolles geformt hat. Es bleibt ja natürlich nur zu hoffen, dass über die Saison hinaus einige Leistungsträger bleiben. Ich rede jetzt nicht nur von Guirassy, sondern auch von einem Führich, von einem Undaf, die sicherlich beim VfB bleiben müssen, wenn sie in der Zukunft weiter solche Saisons haben wollen.
Ja, okay, da ist halt das Problem, ne?
Ja,
Also
genau. Das.
Guirassy können sie froh sein, wenn der nicht schon im Winter weg ist.
Ja.
Undav ist ja nur ausgeliehen.
Ja.
Ja,
Da
und
muss man gucken, dass man ihn irgendwie
wenn der so
fest
Leistung
verpflichtet.
bringt, dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass Brighton, Hove Albion alles dafür tun wird, den nicht abzugeben, sondern nach der Leihe den wieder zurück in die Premier League zu holen. Also, ja, ich glaube, genau da wird das Problem sein, aber wird natürlich spannend sein abzuwarten, ne? Wie das da weitergeht.
Ja, so ist das. Dann würde ich noch kurz auf den VfL Osnabrück zu sprechen kommen. Die
Ja,
wenn du nicht noch
ich,
irgendwas hast,
ja,
wollen.
erstmal muss ich noch über gestern reden.
Ach
Dann haben
so,
wir,
ich hatte gehofft, du hast schon über Hamburg gesprochen.
Bundesliga abgehakt und dann kommen wir darauf. Ja, gestern war dann, ja. So ein bisschen das Gegenteil zum Stuttgart-Spiel. Danach nämlich um 17:30 Uhr, nämlich Köln gegen Mainz. Und ich glaube, das war eines der schlechtesten Spiele der Saison, muss man ganz ehrlich so sagen. Also so ein müder Kick am Anfang. Mainz die bessere Mannschaft. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass Mainz gewinnt. Also ich habe vor dem Spiel gedacht, dass Mainz das Ding zieht. Ich habe schon irgendwie mir gedacht, dass Köln keinen guten Auftritt hinlegt. Nachdem dann Tigges in der Startelf stand, war das Ding sowieso gegessen. Ja, also echt ein müder Kick. Mainz mit einem deutlich besseren Start hatte auch hier und da eine ganz gute Möglichkeit, wo sich dann ja aber immer wieder ein Kölner reingeschmissen hat oder Schwelb am Ende vereitelt hat. Also die Mainzer hätten schon durchaus verdient in Führung gehen können. Zweite Halbzeit hat der FC dann das Spiel so ein bisschen mehr an sich gerissen, ein bisschen mehr gemacht. Torchancen waren aber auch ja jetzt nicht hochkarierter da eigentlich. Die einzige Riesenchance war die Flanke von Thielmann, die verunglückte Flanke, die richtig gefährlich wurde, die natürlich sehr, sehr schön gewesen wäre, wenn die drin gewesen wäre. Leider nur an Innenpfosten und dann Uth durch die Beine und weg. Uth hätte den da auch eigentlich sehr, sehr gut einschieben können. Natürlich sehr, sehr bitter. Aber ja, am Ende 0-0, absolut verdientes Ergebnis für das Spiel. Ja. Angesichts der Chancen hätten es die Mainzer angesichts der ersten Hälfte vielleicht sogar noch einen Tick mehr verdient ge zu gewinnen. Aber am Ende, glaube ich, kann sich keiner beschweren über das Ergebnis. Und ja, bringt nicht so wirklich jemanden weiter. Also ich bin relativ enttäuscht von dem Auftritt der Kölner. Ich hätte mir da schon mal ein bisschen mehr Einsatz und Kampf gewünscht bei so einem Duell. Aber ja. War leider nichts. Jetzt folgen noch Spiele auswärts in Freiburg und auswärts bei Union. Ja, ich will jetzt da nicht völlig abschreiben, dass da nichts geht. Also ich finde, die Freiburger treten, für meine Befinden treten sie aktuell nicht gut auf. Also haben ja jetzt gegen Wolfsburg auf Ach und Krach irgendwie gewonnen. Gegen Mainz haben sie letzte Woche auch schon unverdient gewonnen. Am Ende ziehen sie die Spiele. Das muss man natürlich auch erstmal machen, aus den wenigen Chancen, die man sich kreiert, dann so Spiele sogar zu gewinnen und zweimal auch zu null zu spielen, obwohl der Gegner ganz gute Chancen hat. Also ja, das muss man auch bedingen. Aber insgesamt finde ich den Freiburger fehlt dieses Jahr, finde ich, so ein bisschen die Selbstverständlichkeit von letztem Jahr. Also ich finde, sie kommen nicht so wirklich an die Leistung ran, auch wenn sie es ja tabellarisch noch nicht so auswirkt, weil sie trotzdem irgendwie die Punkte holen. Aber trotzdem will ich da nicht völlig was abschreiben und auch gegen Be Union an der Alten Försterei würde ich jetzt auch nicht komplett abschreiben, dass da nichts zu holen ist. Aber klar, wenn die Unioner, ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen die am Wochenende spielen, aber auch da wird es schwer natürlich. Die wollen da unten raus und da kommt so ein Spiel gegen FC wie gefressen für die eigentlich und an der Alten Försterei, auch wenn es jetzt. Wenn dieser Mythos die letzten Wochen nicht so zugetroffen hat, ist es trotzdem schwer. Und vor allem für so eine Mannschaft wie Köln, die aktuell ja vor allem Probleme haben in der Offensive, macht es das Ganze auch nicht einfacher. Also bin ich wirklich gespannt, sind Spiele. Wenn man eine gute Leistung zeigt, kann man da was mitnehmen. Und wenn nicht, dann nimmt man da halt nichts mit. Wäre natürlich wichtig, jetzt da vor Jahresabschluss nochmal was zu holen. Aber da muss auf jeden Fall eine deutliche Leistungssteigerung her, weil man muss ganz klar sagen, also am Anfang der Saison hat man gegen viele Top-Mannschaften gespielt, wo man nicht unbedingt was holen muss. Da hat man oft sehr, sehr unglücklich verloren. Aber jetzt die letzten Leistungen waren gegen eher schlechtere Gegner, waren auch enorm schlecht. Auch gegen Darmstadt, die Leistung war nicht gut oder nicht das, was man sehen will im Abstiegskampf. Ja, war ich auch sehr unzufrieden eigentlich. War so ein schmeichelhaftes 1:0. Aber am Ende gibt man sich da natürlich zufrieden. Es ist immer nur Abstiegskampf, aber ich würde mir schon wünschen, wenn man da wieder eine andere Mentalität von der Mannschaft sieht, wie man das kennt. Aber muss man einfach abwarten, wie es in den nächsten 2 Spielen ist. Und dann ist erstmal Winterpause. Dann ist die Frage, was sich vielleicht transfertechnisch tut. Was wichtig ist, dass Florian Dietz sein Comeback gegeben hat seit mehr als 13 Monaten nach seinem Kreuzbandriss. Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht der überragende Fußballer. Aber als er damals, er hat ja nicht viele Spiele für den FC im Profibereich gemacht, kam ja aus der Jugend, aber er hat dann schon hier und da mal eine Hütte gemacht und vielleicht kann der irgendwas geben. Ich meine, er ist vom Spielertyp ähnlich wie Selke und Tigges, aber ja, bei dem Jungen kann man vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Bei Tigges hingegen geht da gar nichts. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch keinen Bock mehr, den irgendwie für den FC auflaufen zu sehen. Ich hab wirklich selten so viele Unsympathien für den Spieler empfunden wie für ihn, muss ich wirklich ganz ehrlich so sagen. Also gestern hat man es auch ganz gut gesehen. Ist in Ordnung, wenn er mit seiner Größe fußballerisch nichts kann und so ist vielleicht auch schwer mit seinem Körper da mit dem Ball großartig was zu veranstalten. Aber er hat es zum Beispiel gestern nicht mal hingekriegt, mit seinem Körper, den er hat, einen Ball festzumachen oder ein Kopfballduell zu gewinnen. Also wirklich komplett bodenlos. Und ja, meiner Meinung nach, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter angesprochen, ist Tigges. Klar, der hatte mal Potenzial, aber das habe ich damals auch schon beim BVB gesagt und sage ich auch jetzt noch. Also, Tigges ist einfach kein Stürmer für die Bundesliga. Also, der kann dritte Liga kicken, hat er ja auch gezeigt, bei Osnabrück und ich glaube bei Dortmund 2 auch. Zweite Liga wird er vielleicht auch noch hinkriegen, aber. Es ist einfach kein Stürmer für die Bundesliga und das muss man einfach so hinnehmen. Und da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Und da gibt es auch nichts mehr, was irgendwie am Potenzial da ist, wenn du mich fragst. Also er ist einfach so, er ist einfach von seinem fußballerischen Können so legitimiert, dass er es einfach enorm schwer hat, in der Bundesliga durchzusetzen. Das Einzige, was er vielleicht mal machen kann, ist hier und da mal ein Kopfballtor. Aber es passiert ja auch nicht so oft.
Ja, wir hatten gestern ja noch über das Spiel gesprochen. Da hatte ich dir auch gesagt, dass Tigges maximal ein Zweitligastürmer ist. Also in der ersten Liga,
Und da, wenn auch nur ein durchschnittlicher. Also.
er hatte natürlich so ein paar seiner Momente, wie zum Beispiel gegen Bremen Anfang des Jahres. Aber er kann einfach keine konstant guten Leistungen in der Bundesligamannschaft bringen, weswegen ich ihn auch ja über den Sommer hinaus nicht beim FC mehr sehe. sondern da sollten sie irgendwie hoffen, dass man ihn los wird. Ja, dann würde ich noch kurz auf seinen Ex-Verein zu sprechen kommen, den VfL Osnabrück, denn die haben mal wieder eine tolle Leistung zur Abwechslung mal gezeigt. Man vergangene Woche und beim ersten Spiel unter Trainer Koschiniak 4-0 gegen Schalke verloren hat, konnte man jetzt beim Tabellenführer aus St. Pauli oder zu Hause gegen St. Pauli, den St. Paulianern 1-1 abtrotzen. Also nachdem man früh in den Rückstand geraten ist durch den Kopfball durch Irvine, konnten sie mit einer echt starken zweiten Halbzeit den verdienten Ausgleich erzielen und waren sogar kurz drauf und dran, mal in Führung zu gehen. Man hat ja ein paar Veränderungen unternommen. Zum Beispiel Philipp Kühn wieder ins Tor gestellt, der echt eine tolle Partie gezeigt hat. Und endlich mal wieder Makridis spielen lassen, der ja irgendwie, fand ich, am Anfang der Saison so stark war. Also vor allem im Pokalspiel gegen Köln hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Und er wird eingewechselt nach längerer Zeit mal wieder. Er macht direkt seine Hütte. Also ja, hoffe ich mal, dass das so jetzt ein Auftriebsmacher für den VfL ist. Das hatte ich ja eigentlich auch gehofft nach dem Spiel gegen HSV, was dann ja auch kurzzeitig so war. Da hat man ja gegen Düsseldorf unentschieden gespielt und hat auch fast gegen Kaiserslautern gewonnen. Aber ja, da hat man natürlich jetzt eine lange Durststrecke ohne Punkte, ohne Siege. Und jetzt wäre es wichtig, einfach auch nochmal für die Moral zu gucken, so viele Punkte wie möglich noch jetzt vor der Winterpause zu holen. Denn fest steht auch, der Abstand zum rettenden Ufer ist so weit. Auch Braunschweig, der direkte Konkurrent, der irgendwie noch in Reichweite war, konnte auch am Wochenende gewinnen. Also wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer für den VfL, ja, irgendwie noch an das rettende Ufer zu kommen. Ich meine, man hat 9 Punkte Abstand auf Platz 16. Das ist natürlich schon heftig. Schalke konnte sich ja so ein bisschen befreien, wieder mit einem Sieg gegen Rostock. Das war auch ein kurioses Spiel durch Fanausschreitung. Ging die erste Halbzeit 80 Minuten lang und plus 5 Minuten Nachspielzeit, also 85 Minuten. Natürlich war das Spiel dann auch unterbrochen, aber diese Anzeige da oben beim Spiel war schon sehr, sehr lustig. Ja, ein Schalker Auswärtssieg, die ziehen sich jetzt so ein bisschen aus der Bredouille, was auch irgendwie zu erwarten war, muss man ganz klar sagen, dass sie sich von unten wieder lösen können. Es wird jetzt kein Abstieg, allerdings wird es auch kein Aufstieg, glaube ich, mehr für die Schalker, wobei man halt auch sagen muss, also so unendlich weit ist es halt auch nicht. Weil, guck mal Hertha an, die vor ein paar Spieltagen noch so gut wie abgeschrieben waren, die so auf Schalke-Niveau fast waren, die sind jetzt nur noch 4 Punkte von einem Relegationsplatz entfernt, weil die Mannschaften vorne so viele Punkte liegen lassen. Der HSV am Wochenende wieder verloren, die sind noch Dritter. Aber ja, auch Düsseldorf wieder verloren gegen Kiel am Wochenende. Okay, die kämpfen auch direkt mit um die Plätze da vorne. Aber Fürth unentschieden gespielt, ganz spät gegen Magdeburg. Das hat mich übrigens 90 € bei Tipico gekostet. Danke dafür. Hannover auch wieder nur unentschieden gespielt. Also es lassen so viele Mannschaften oben Punkte liegen, weil wenn du mal eine schlechte Phase hast, so alles von Platz 3 bis Platz, ja, eigentlich sage ich mal bis Platz 15, es sind 10 Punkte. Und 10 Punkte in einer Saison, wo noch 18 Spieltage offen sind, sind nicht so viel Holz. Also da ist irgendwie alles
Ja.
möglich. Also natürlich ist es viel Holz, aber wenn man das mal mit anderen,
Also,
wenn man das mal sieht, mal, wenn man, wenn man sich das mal mit der Bundesliga vergleicht, wie da schon teilweise die Abstände sind, mal zum Vergleich in der Bundesliga, ich glaube zwischen Platz 4 oder warte mal, einen Moment, zwischen Platz 5 und Platz 16 liegen 15 Punkte. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Schalke noch super realistische Chancen auf den Aufstieg hat, das sage ich jetzt nicht. Aber es geht verdammt schnell in der Liga. Hertha hat ja am Wochenende auch wieder gewonnen. Die sind jetzt auch wieder so ein bisschen im Geschäft drin. Wir müssen jetzt ja noch gleich über den DFB-Pokal reden. Aber die haben sich echt, die sind jetzt im Pokal-Viertelfinale. Die haben in der letzten Zeit in der Liga ihre Spiele gewonnen. Die sind nur 4 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Hertha ist im Kampf um Aufstieg wieder voll drin.
Ja, man muss sagen, Hertha hat so ein bisschen früher die Kehrtwende gefunden und ich finde, der Hertha Fußball ist auch nochmal was anderes als bei Schalke. Also klar ist alles möglich, das ist ja auch so üblich in der zweiten Liga, das haben wir eigentlich fast jedes Jahr. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich sehe in Schalke dieses Jahr einfach nicht die Mannschaft, die jetzt so gut wie jedes Spiel gewinnt, was sie ja müssten. Und auch wenn man das jetzt so ein bisschen in Relation setzt, also Schalke hat die letzten 2 Spiele jetzt gewonnen. und hat gegen Osnabrück und gegen Rostock gespielt. Gegen Rostock sogar in Unterzahl. Also Rostock war in Unterzahl. Also muss man auch so ein bisschen Relation setzen. Also Osnabrück komplett im Dings und da war die Leistung von Schalke ja jetzt auch nicht überragend. So, also man war einfach die effiziente Mannschaft, aber es war jetzt auch kein überragendes Spiel von Schalke. Und jetzt gegen Hansa in Überzahl, okay. Aber ich glaube, da sollte man aufpassen. Klar, waren jetzt zwei wichtige Siege für Schalke. Ich bin auch keiner, der sagt, dass Schalke irgendwas mit dem Abstieg zu tun hat. Dafür hat Schalke einfach einen zu guten Kader. Aber ja, ich sehe Schalke auch nicht im Aufstiegsrennen, auch wenn es jetzt gerade noch knapp ist und natürlich alles möglich ist. Aber ja, ich finde, spielt einfach keinen Fußball, der in der zweiten Liga reicht, um aufzusteigen. Und da sollte man einfach gucken, dass man einfach gesund im Mittelfeld landet, vielleicht noch im oberen Tabellenviertel oder so. Und dann, ja, kann man, denke ich, nach diesem Beginn der Saison sehr, sehr zufrieden sein bei Schalke, dass man da noch, ja, halbwegs das Beste draus gemacht hat und sich dann darauf vorbereiten, nächstes Jahr um den Aufstieg zu spielen. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir aber auch zum DFB-Pokal. Dort finde ich richtig geil dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn du es natürlich nicht so begrüßt, dass Bayern draußen ist.
Aber an
Aber
sich schon cool. Ja, klar, das muss man
es
sagen.
ist schon geil. Also, was mal feststeht, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, aber der DFB-Pokalsieger dieses Jahr hat jetzt schon mal zu 100% in den letzten 2 Jahrzehnten, glaube ich. Ich weiß nicht, hat Stuttgart irgendwann den Pokal gewonnen?
Die haben 1997 den Pokal zuletzt gewonnen. Also das ist auch schon
Ja.
knackige 26 Jahre
Also
her. Ganz viel Zeit.
in den letzten 2, 3, 4 Jahrzehnten hat von den Mannschaften keiner mit dem Pokal gewonnen. Also ich glaube, Leverkusen hat noch nie gewonnen. Also hat noch nie gewonnen. Hertha, glaube ich, auch noch nie. Oder lang, nee, ich glaube noch nie. Ist ja immer so dieses Ding, dass sie immer das Heimfinale haben, aber noch nie im Finale
Ja,
standen.
aber
Also glaube ich.
Leverkusen hat schon gewonnen.
Leverkusen hat einen Pokal schon gewonnen.
Leverkusen hat die, meine ich, 1996 gewonnen. 96 oder 95, ich glaube 96. Irgendwann
Ja,
90er.
okay. Ja. Ja, und dann Gladbach hat natürlich schon mal gewonnen, aber auch, die sind auch schon Jahre her. Saarbrücken vielleicht auch mal irgendwann in der Historie. St. Pauli und Düsseldorf das gleiche. Also ich muss sagen, ich bin beim Pokalsiegen auch jetzt nicht so drin. Also Meisterschaft weiß ich halbwegs, aber Pokal bin ich nicht so auf Neustadt. Jedenfalls aus den letzten Jahren, seitdem wir leben, hat von denen keiner den Pokal gewonnen. Und ja, ich finde es richtig, richtig geil. Also Dortmund fliegt gegen Stuttgart raus, hochverdient. Ja, was gab es sonst noch, die anderen Spiele? Düsseldorf dreht in 4 Minuten vor Schluss das Spiel mit 2:1. Kaiserslautern kommt trotz Krise mit 2:0 weiter gegen Nürnberg. So erstes Spiel unter Gramozis, Befreiungsschlag. Pauli 4:1 gegen Homburg. Gladbach spielt, schießt in einem grottigen Spiel, also das war noch schlechter als Mainz gegen Köln, schießen sie in der 120. 1:0 und kommen
Durchkommen,
weiter.
ja.
Leverkusen, ja, 3:1. Frankfurt fliegt gegen Saarbrücken raus mit 2:0.
Auch
Ja, und
hochverdient.
dann, ja, und dann war, glaube ich, das Spiel des Pokals, Hertha gegen Hamburg. Ein geiles Spiel, geile Fans da, volles Haus, fast in Berlin. Und richtig gute Stimmung. Berlin geht in Führung, Hamburg dreht das Spiel, Berlin gleich in der 90. aus. Hamburg geht wieder in Führung, Berlin gleich in der 120. aus. Und ja, gewinnt dann im Elfmeterschießen. Und ich glaube, die Story, die über dem ganzen Viertelfinaleinzug stand, war Nader Djindawi, der ja sein Profidebüt gegeben hat. Ich muss sagen, ich gönn's ihm. Er ist durch seine Geschichte, wie tragisch es um seine Fußballkarriere ja so ein bisschen gelaufen ist, bekannt geworden. Hat sich jetzt eine Riesenkarriere als Influencer aufgebaut und hat irgendwann angefangen, wieder an diesen Traum zu belieben, beziehungsweise einfach weiter Fußball zu spielen, hat sich da immer weiterentwickelt. Und ja, hat es jetzt mit 27 geschafft, sein Profidebüt zu feiern. Ja, ich gönne es ihm auf jeden Fall, weil ich finde es immer schlimm, wenn so Karrieren durch irgendwelche Schicksalsschlägen durch Verletzungen und so kaputt gehen. Und dass er dann noch so im Mut zusammennimmt, dass so schweren Verletzungen, die er ja hatte, ja, nochmal so zu kämpfen dafür, was ja eigentlich unmöglich ist, in dem Alter noch eine Profikarriere zu starten oder Profispiel zu absolvieren. Ob das jetzt von langem Bestand ist, ist die Frage. Ist natürlich krass. Klar hat sein Influencer-Status da auch wahrscheinlich drauf Einfluss genommen, kann man auch nicht absprechen. Aber trotzdem gönne ich es ihm von Herzen. Ist auf jeden Fall so, also ich verfolge ihn jetzt nicht, aber was ich so von ihm mitkriege, ist auf jeden Fall ein liebenswerter Mensch. Und ja, was er im Pokal gezeigt hat, war zu Beginn eher schwach, wobei man ihn da wahrscheinlich auch ein bisschen in Schutz nehmen muss. Ich glaube, generell lastet auf dir bei deinem Debüt ein enormer Druck. Dann ist das ein Pokalspiel, wo es um Tod geht oder halt, also um Überleben oder Tod geht. Dann ist es so ein Spiel, wo du in der 90. einen Ausgleich machst und dann früh in der Verlängerung wieder hinten liegst. Dann hat er halt noch diesen zusätzlichen Druck, weil viele ihn halt auch kritisch beäugen, weil es nur als Marketingaktion von vielen angesehen wird und so. Deshalb, also ich glaube, was er auf dem für einen Druck gelastet hat, das hat, glaube ich, jedes Profidebüt so ziemlich überschattet. Und da kann man es auch verstehen, wenn so Szenen wie am Anfang passieren. Am Ende leitet er entscheidend das 3-3 ein und schießt seinen Elfmeter eiskalt rein. Also deshalb finde ich, gab es an ihm gar nichts auszusetzen. Und ich glaube, für ihn natürlich ein Traum, dann auch noch mit der Hertha das Weiterkommen zu feiern. Ja, überragende Story. Und für die Hertha geht es jetzt im Viertelfinale gegen Kaiserslautern weiter. Und es wäre extrem lustig, wenn sie vielleicht sich gegen Kaiserslautern durchsetzen, haben am Wochenende gegen Lautern gewonnen. Wenn sie es dieses Jahr schaffen, das Finale der Home zu bewältigen, was ja so oft der Wunsch ist von Hertha, dass man endlich mal zu Hause ein Finale haben will. Und wenn sie das jetzt nach einem Abstieg schaffen würden, das wäre natürlich völlig verrückt. Aber da müssen sie erstmal für weiterkommen und dann muss vielleicht auch ein bisschen das Losglück spielen und da müssen sie natürlich nochmal weiterkommen. Deshalb ist noch ein einiger Weg, aber es wäre trotzdem eine lustige Story. Und ja, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil die Auslosung nochmal mehr Feuer in diese Hoffnung, also ich finde es schon eine Hoffnung, weil ich es eigentlich extrem cool fände, wenn so eine kleine Mannschaft mal im Pokalfinale ist, dass das so passiert. Denn die beiden stärksten Gegner, also die beiden Favoriten auf dem Pokal, wurden direkt mal zusammengelost. Stuttgart und Leverkusen. Da bin ich sehr gespannt. Ist natürlich die Neuauflage vom Spiel am Wochenende. Können wir uns auf jeden Fall schon mal auf ein cooles Pokalspiel freuen. Ist völlig offen, wer da weiterkommt. Ist natürlich auch die Frage, wie es dann im Februar aussieht. Bis dahin tut sich ja auch viel. Gladbach hat so ein bisschen das Glücklos natürlich mit, das vermeintliche Glücklos mit Saarbrücken. Auch wenn da natürlich auch alles passieren kann, hat Frankfurt und Bayern am eigenen Leibe erfahren. Und ja, Saarbrücken hat das ja schon mal vor einigen Jahren, wobei so lange ist es noch gar nicht her, da standen sie auch im Halbfinale.
2020, ja.
Ja, von daher, also so unabhängig ist das gar nicht. Deshalb, da sollte man sich auch nicht in Sicherheit wiegen. Und dann gibt es zwei Zweitliga-Duelle, eben angesprochen, Hertha gegen Kaiserslautern und St. Pauli gegen Düsseldorf. Das bedeutet, je nach Auslosung steht es schon nach der Auslosung fest, dass ein Zweitligist im Pokalfinale steht. Und das wäre natürlich absolut verrückt. Also ich würde es feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin gespannt, wie es läuft. Also ich feiere die Pokalsaison extrem.
Ja, also als neutraler Fan ist es natürlich eine unfassbar schöne Saison. Wir können da ja halt auch entspannt drüber reden,
Aber
weil
natürlich
unsere.
muss ich sagen, natürlich ärgert es mich dann auch, dass Köln gegen Kaiserslautern rausgeflogen ist. Weil vor allem, wenn du Fan von so einem Verein bist, ist sowas natürlich eine enorme Chance. Also ich glaube jetzt zum Beispiel so
Ja.
Gladbach-Fans, die wittern gerade eine extreme Chance. So, du hast jetzt Saarbrücken, wenn du dann vielleicht ein Zweitligist im Halbfinale zugelost bist, dann stehst du vielleicht, also wenn sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden, stehen sie im Pokalfinale. Und das standen sie ja jetzt auch schon länger nicht mehr. Also das ist halt auch extrem geil für so Vereine, wo es halt ja sonst nicht so mit Titeln ist.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. So ein bisschen wie 2021, wo so viele Mannschaften, also wo Bayern so früh rausgeflogen ist, wo dann alle Mannschaften irgendwie ja so ihre Chance gewittert haben, ist natürlich dieses Jahr ähnlich.
Ja, wobei dies ja noch am extremsten
Dies,
ist.
ja, dieses Jahr ist natürlich noch extremer. Einfach weil halt auch sehr viele Außenseiter weiter sind. Also, weil wir haben im Viertelfinale, also haben wir drei
Wir haben mehr
Liga-Klassen.
Zweitligisten als Bundesligisten.
Ja, das ist halt schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Es wird auf jeden Fall spannend. Also es wird auf jeden Fall extrem lustig. Also so oder so, wie du schon angesprochen hast, es ist eine echt enorme Pokalsaison. Natürlich als Fan von Bayern München oder auch des ersten FC Köln oder des VfL Osnabrücks, es ist jetzt nicht so ideal gelaufen. Aber ich meine, so ist der Fußball, man kann nicht alles haben. Und ich freue mich auch auf jeden Fall auch noch zu Hertha, war echt ein lustiges Spiel. Also ganz ehrlich, was die Hamburg-Fans durchmachen müssen, die werden ja wirklich die werden ja durchgängig hops genommen. Also am Wochenende diese Eigentor von Heuer Fernandes, okay, da spielen sie noch 2-2, aber dann verlieren, kriegen sie den 90. und 120. Ausgleich für den Elfmeterschießen und verlieren am Wochenende schon wieder. Also ich glaube, die Woche als Hamburg-Fan war schon, ja, nicht gerade die einfachste, aber das gehört auch dazu, weil man sagen muss, HSV-Fan zu sein, oder ich glaube, HSV- und Schalke-Fan sein ist so ein bisschen wie Ferrari-Fan in der Formel 1 zu sein. Also kann ich irgendwo mit den Hamburgern ja, mitfühlen. Ja, sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Aber ja, auch zu Nader Djindawi, auch Glückwunsch an ihn. Tadelloses Debüt gehabt, Elfer verwandelt, 3-3 mit eingeleitet. Natürlich ein paar Aktionen gehabt, die jetzt nicht so sauber waren, aber mein Gott, das gehört dazu. Und das, ich finde es zum Echtsein auch ein bisschen peinlich für so viele, die da das Auge legen und ihm dann das nicht gönnen, weil ich meine, der hat so hart für seinen Traum gearbeitet und er ist halt, sage ich mal, so ein bisschen der andere Profi, weil er durch Social Media sehr, sehr viel Bekanntheit erlangt hat. Aber mein Gott, es ist halt so typisch Deutschland, dass man da halt dem Jungen da nicht gönnt, was ihm zugesteht. Also ich kann ihm nur gratulieren. Ich verfolge ihn jetzt nicht großartig, aber man hat natürlich so am Rande, habe ich zumindest von seiner Story mitbekommen. Und ja, am Ende, er wird ja auch häufig kritisiert, dass er sein Kind so in der Öffentlichkeit teilweise zeigt. Muss ich auch sagen, es ist ja seine Entscheidung, ob er das macht oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit beenden wir dann auch die heutige Folge. Ich habe es am Anfang der Woche angesprochen, am Anfang der Folge angesprochen. Könnte eine lange Folge werden, trotz eigentlich gar nicht so viele Themen. Es ist eine lange Folge geworden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns dann ja, nächste Woche wieder, dann mit dem letzten Champions League Gruppenphasenspieltag. Ja. Dem letzten Gruppenphasenspieltag für immer, würde ich sagen, ne?
Ja, bevor dann die
Weil,
Reform kommt.
ja, nächstes Jahr wird es anders sein. Ja, es geht nicht mehr um so viel. Klar, hier und da gibt es noch ein paar Entscheidungen. Dazu alles nächste Woche mehr. Dann es steht noch ja, die letzten beiden Bundesligaspieltage an. Und ja, darüber werden wir nächste Woche sprechen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und ciao.
Ja, auch von mir, ich wünsche euch eine gute Woche. Wir melden uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht gibt es dann ja auch schon News in der Formel 1. Stichwort Ferrari, Charles Leclerc, Vertragsverlängerung. Da werden wir dann natürlich auch, wenn es soweit sein sollte, das natürlich hier besprechen im Podcast, unsere Meinung dazu abgeben. Ja, ich wünsche euch bis dahin eine gute Woche. Habt viel Spaß bei den Spielen jetzt am Wochenende, bevor jetzt die Winterpause bald beginnt. Darts WM startet jetzt am Freitag, also auch fleißig Darts einschalten. Ich werde natürlich selber fleißig gucken, werde mir auch eine Dartscheibe jetzt eigentlich mal wirklich mal anschaffen müssen. Ja, habe sehr Bock und da können wir schon die deutschen Spieler supporten. Es waren 5 deutsche Spieler mit dabei. Am Sonntag startet es mit Florian Hempel als erster deutscher Spieler. Also da auf jeden Fall supporten und habt eine gute Woche und denkt nur dran, einfach mal abziehen.